B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven. Frohe Einheit wünsche ich dir noch nachträglich.
Ja, danke schön. Ist das nicht jetzt der Tag des deutschen Frohsinns? Dachte ich, es wäre umgetauft. Aber er weiß ja, ich habe immer
gesagt. Ist das kein Oxymoron, deutscher Frohsinn?
Der Kanzler hat es gesagt, oder? Das müssen wir kurz bitte besprechen. Wir sollen nicht immer so mimusig und so. Wir sollen mal gute Laune, das ist das eigentliche Problem. Das hast du wohl
schon gesagt. Die Laune ist der eigentliche Gegner.
Ja. Und ich habe dann nur gedacht, wir sind wieder völlig unvorbereitet, ich erzähle dir das einfach mal. Ja, es ist, wie, als ob jemand an meine Tür klopft und lachend sagt, ich habe gerade Ihren Hund überfahren. Warum finden Sie das nicht witzig? Also das ist so, das ist so eine Verschiebung bei Merz, dass man jetzt sagt, es ist ja nicht so, dass ich keinen Grund habe, schlechte Laune zu haben, aber du tust jetzt so, als müsste ich einfach nur irgendwie fröhlicher sein und dann bin ich ordentlich schunkel, dann kommen die Arbeitsplätze zurück und machen Sie mal nicht so ein Gesicht, junger Mann. Mhm. Und sagt, nee, du bist schuld, du Idiot, hast meinen Hund überfahren, du schämst dich nicht mal, du gehörst ins Gefängnis und ich habe schlechte Laune, weil du einfach nur Mist machst.
Da machst du jetzt einige Voraussetzungen, die ich gerne nochmal genauer betrachten würde und ich möchte nochmal auf einen neuen Begriff hinweisen, den ich jetzt kennengelernt habe. Das ist der Desinformationsakteur. Ich habe so das Gefühl, dass du hier gar keine Satire betreibst, sondern den Menschen irgendwie Sand in die Augen streuen möchtest, denn was könnte man denn für Gründe anführen, schlechte Laune zu haben? Das mit dem Hund verstehe ich aber im politischen Raum, also mal ehrlich. Ich habe mich ganz anders mal reingedacht in die Ostdeutschen, die vor 35 Jahren auf die Straße gegangen sind und habe mir mal gedacht, was das für ein Genuss sein muss, jetzt die Früchte zu ernten, die damals gesät wurden. Mhm. Oder? Ja. Hat sich doch alles erfüllt. Sie haben
blühende Landschaften.
Und guck mal, als sie 89 Schabowski den Zettel vorgelesen hat, da hat er direkt für Merkel mitbuchstabiert, die Grenzen müssen geöffnet werden. Und 1989 war die Vorwegnahme von 2015. Das heißt, die Ostdeutschen sind damals auch für die Migration auf die Straße gegangen, für Geschlechtergerechtigkeit, für das Klima, für einen Krieg gegen Russland. All diese Dinge, die erfüllen sich doch jetzt. Und wieso sollte man denn da schlechte Laune haben?
Und das meintest du jetzt mit Desinformationsagent, was du gerade gemacht hast, oder?
Nein.
Das ist totalen Unsinn erzählen, ja.
So, was war denn daran Unsinn?
Alles, ehrlich gesagt. Also das war ja nicht das,
was ich... Wir Westdeutschen, wir haben den Preis für die Wiedervereinigung gezahlt und die Ostdeutschen haben uns gewissermaßen übernommen mit ihrem ideologischen Programm.
Ja.
Sie haben uns die Kanzlerin geschickt, sie haben uns die Migration geschickt, sie haben uns die Grünen geschickt. Mhm.
So war das.
Wo ist denn der Ursprung der Umweltbewegung? Der ist doch im Osten.
Ja, meinst du?
Ja, klar, mit Bitterfeld hat das angefangen.
Ach so, du machst das gut mit der Desinformation. Und auch das, was wir schon mal besprachen, dass alle versuchen, mich in den Wahnsinn zu treiben, du scheinst auch zu dieser Gruppe zu gehören. Offensichtlich. Aber du verstehst, was ich meine mit Herrn
Ich verstehe, was du meinst. Ja,
also ich finde, man muss das mal benennen dürfen.
Aber gibt es jetzt sowas wie eine Pflicht zu guter Laune oder gibt es so eine Steuer auf schlechte Laune, dass man dann so...
Na, noch nicht. Nochmal, ich finde die Verschiebung nur so spannend, dass man sagt, das ist ja irgendwie, jetzt liegt ja nur in eurer schlechten Laune. Und nicht daran, dass ich alles falsch gemacht habe. Kommt bestimmt demnächst. Bestimmt gibt es ja eine bestimmte Steuer. Wenn du ein Gewittergesicht machst, dann musst du irgendwas zahlen oder verwirkst dein Recht auf freie Meinungsäußerung. Kann man ja bestimmt alles weitertreiben.
Gut, wobei,
ja,
das Interessante ist, dass wir eine Verlagerung haben von Vertrauen. Also zunächst mal ging es um die Delegitimation des Staates auf dem Wege der Argumentation. Dann geht es um die Delegitimation des Staates auf dem Wege des Vertrauensentzugs. Jetzt wird der Staat schon durch schlechte Laune delegitimiert. Mhm.
Ja, aber das ist ja auch, also die ist ja eine Reaktion, die Erklärung. Also das liegt ja nur an eurer schlechten Laune, kommt ja als Reaktion auf die beunruhigenden Umfragen. Das liegt ja alles an uns oder an den Rechten oder wem auch immer, dass die Menschen das Vertrauen in die Demokratie verlieren, dass sie Merz für einen schlechtesten Kanzler aller Zeiten halten und Klingbeil für einen Verschwender. Das kann ja alles nur bei uns liegen. Weißt du? Also es ist nicht bei denen. Das ist,
natürlich
70% sagen, ihr seid Versager. Das ist bei uns ein Defekt. bei dir und mir. Wir sind einfach nicht klug genug und nicht fröhlich genug, um zu erkennen, wie gut die das machen.
Aber dafür kommt jetzt der Herbst, das ist ja sowieso die Zeit der guten Laune.
Ja.
Der Wonnemonat November droht richtig. Ja schon im Horizont.
Ja, die meisten Geburten werden erwartet. Niemand stirbt mehr. Ja, ja. Das hast du ja, schreibst du ja jedes Jahr immer wieder schön, so Herbst und Winter sind ja so überhaupt die schönsten Jahreszeiten im Jahr wie im Leben.
Es gibt positive Nachrichten. Ich möchte mal ein bisschen was zur gute Laune beitragen. Also ja, auch. Und zwar möchte ich ein Lob der deutschen Schönheit hier mal an der Stelle loswerden. Es ist ja vieles nicht im Reinen in Deutschland. Also sagen wir mal, die Ökonomie, auch in der Politik gibt es manches, was man kritisieren könnte. Aber eins ist der Fall, im Alltagsleben können wir es spüren. Und das übersehen wir meistens wegen der vielen medial vermittelten schlechten Nachrichten. Deutschland ist schöner geworden. Die gepflegten öffentlichen Anlagen, die pittoresken Innenstädte, der Duft der folkloristischen Armut,
ja.
Die farbenfrohen Genderaktivistinnen.
Ja, ich dachte, ich hatte mir gerade schon Sorge gemacht.
Der Wohlklang der Sprachvielfalt in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ja, das hast du schön.
Der bezaubernde Eindruck der orientalischen Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Ich werde den Eindruck nicht los, dass du versuchst, etwas anderes zu sagen,
als nein, das, was du nein, sagst. Nein, 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 ich finde das, wir haben immer so harte Kriterien, wir sind immer so berechnend, aber die Frage der Schönheit ist doch auch ein Aspekt, den darf man einfach nicht vernachlässigen.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich, das ist richtig und das, was du dann beschreibst, ist so vielleicht was anderes, aber also du, wärst du denn zufrieden und fröhlich, wenn es wenigstens schön wäre draußen? In den Innenstädten.
Man könnte daran spüren, dass es uns gut geht.
Na, das klingt ja alles total optimistisch.
Weißt du, du siehst ja gewissermaßen an den verwilderten Vorgärten der Leute die Depression. Du siehst an deren mangelnden Willen, sich rauszuputzen, ihre Frustration.
Ja, selber schuld. Das ist ja alles
eben.
Völlig überflüssig. Also all das, was wir machen, ist auch, dass die... Sie müssten ja nur mal dahin gucken, wo der Grund für Ihre schlechte Laune liegt. Und dann können Sie ja auch kurz die Damen und Herren nach einem kurzen Aufenthalt vor Gericht in irgendwelche Gefängnisse stecken und Ihre Vorgärten wieder aufhübschen. Also das wäre ja eigentlich ein relativ einfacher Weg.
Ja.
Vielleicht.
Wir haben ja auch einiges an Geld aufgenommen, habe ich gehört. Wir waren ja erst ein bisschen skeptisch, ob das eine gute Idee ist. Aber diese eine Billion, die wir jetzt vom alten Parlament haben aufnehmen lassen, die trägt ja zur Verschönerung der Welt bei. Und ich habe das jetzt auch verstanden. Es wurde ja immer bemängelt, ja, dann nehmen die schon so viel Geld auf und stecken dann doch nicht so viel in die Infrastruktur. Das wäre ja auch dumm. Weil ich würde das erst nach dem Krieg machen. Das ist total doof, das ist alles aufzumöbeln und damit ist sowieso zerschossen. Dann war ich doch einfach, bis das alles kaputt ist. Dann lohnt sich das ja erstmal mit dem Wiederaufbau.
Und das stimmt, ja. Das habe ich überhaupt noch gar nicht so gesehen. Das stimmt natürlich. Aber man könnte es natürlich auch zweimal aufbauen, die Carola-Brücken und Covid-Brücken und wie sie alle heißen. Also man kann es ja auch zweimal machen. Das ist ja auch Bruttoinlandsprodukt.
Ach
also
so.
Einmal vor dem Krieg und einmal nach dem Krieg. Dann hätten wir einen Grund, weitere Billionen aufzunehmen.
Auch nicht schlecht.
Was wir gesagt haben. Also, ne, weißt ja, ich habe das 25 Jahre studiert.
Ja, aber in unserer Sommerpause hast du keine Nachhilfe genommen in Sachen Volkswirtschaft.
Nee, deswegen äußere ich mich auch nicht mehr zu wirtschaftlichen Dingen. Also außer ganz albern. Ich habe das wohl gelesen in den Kommentaren, dass ich offensichtlich nicht die Zeit genutzt habe, endlich mal Wirtschaft zu lernen im Sommer. Weil ich behauptet habe oder dargestellt habe, darf ich mich rechtfertigen, dass es Vertreter der...
Du darfst es, aber du musst es nicht. Du weißt, wer sich entschuldigt, klagt sich an.
Ja, okay, ich klage mich an. Erwähnt zu haben, dass es die Modern Monetary Theory gibt, wonach Staaten nicht pleite gehen und wir Geld drucken können wie besinnungslos und so Idioten wie mich, die VWL studiert haben und denken, vielleicht geht das am Ende doch nicht gut, wenn man sich besinnungslos verschuldet. Aber bisher geht's ja gut. Ich asche über mein Haupt.
Es geht nicht nur gut, es geht besser.
Ja, es geht ganz hervorragend.
Bis auf die Stimmung, und da möchte ich nochmal, wir haben ja eine sehr emotionale Zeit hinter uns, es werden ja neue Begriffe in den politischen Diskurs eingeführt, den der Wehleidigkeit, den der Sensibilität. Und was hat man noch? Und direkt die Währung der Tränen wird ausgespürt in der Moschee in Frankfurt, ja. Der Lars, der ist ja sensibel, aber wir sind ja wehleidig.
Wir beide.
Ja, das Volk oder mit der schlechten Laune.
Ja.
Das ist so wehleidig. Ich hab noch ein neues Wort gelernt. Wir sind so veränderungsängstlich.
Mhm.
Die wollen jetzt so viel transformieren.
Mhm.
Und wir haben da einfach Angst vor.
Mhm.
Auch völlig unbegründete Angst natürlich, weil alle, jede Transformation, das wissen wir aus den letzten Jahren, mündet ja in den Himmel auf Erden. Und am Anfang waren die Leute immer skeptisch und am Ende haben sie gesagt, gut, dass wir das gemacht haben. Die Impfung, die Abschaffung der Industrie, die Öffnung der Mauer, das, 2015.
Ja, das haben wir alle inzwischen verstanden, meinst du?
Wir haben verstanden, dass das letztendlich immer zu unserem Guten war, aber am Anfang waren die Leute ja immer dagegen. Und genauso ist es jetzt mit den sozialpolitischen Maßnahmen, die Koalition sich jetzt überlegt hat. Ich möchte da wirklich loben. Also was mir am besten gefallen hat, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist die Abschaffung der Rente.
Ist die schon durch? Also im Moment war es nur die Pflegestufe 1, glaube ich.
Nein, die Rente soll abgeschafft werden.
Ach so. Das ist
ein großer Posten, weil das sind die Leute, die sich ja auf unsere Kosten in die Hängematte gelegt haben während der Corona-Zeit. Diese, wie nennt man die noch, vulnerable Gruppe.
Mhm.
Ja, und wenn die jetzt ein bisschen was zurückzahlen sollen, indem sie auf ihre Rente verzichten, gibt es sofort Gezeter.
Ja, aber ich hatte das bisher nicht mitbekommen. Entschuldigung, da hilfst du mir ja weiter. Ich dachte, das wäre Rente ab 70, aber das ist falsch, ne?
Also ist falsch. Ist
ganz, aber gilt nicht für Pensionäre.
Nein, gut. Wir Beamten.
Das ist gut. Gut und wichtig. Hatten wir das gemacht irgendwie letztes Mal, vorletztes Mal? Ja. Mit dem,
dass du für mich dann die Einkäufe hochträgst, das haben wir gemacht.
Ja, aber auch das wegen die verringerte Lebenserwartung zwischen, mussten wir wirklich gerade mal helfen, zwischen reichen und armen Menschen. Haben wir das mal gemacht? Nein.
Nein, haben wir nicht.
Echt nicht? Das ist ja ein Skandal.
Lass mich mal raten. Arme Leute leben länger und kosten den Staat deshalb mehr und deshalb müssen die Renten gekürzt werden.
Nee, arme Leute leben abgekürzt inzwischen so kurz. Die Lebenserwartung ist so verkürzt, gerade bei alten, weisen Männern, wenn sie in prekären Verhältnissen leben, dass wir mit einer Rente ab 60 erreichen, dass nur noch ein Zwei-Jahres-Unterschied besteht. Also
nur 2 Jahre Rente.
Also die Lebenserwartung bei nicht reichen, sondern armen, alten, weißen Männern ist 72 Jahre. Und wenn wir die Rente auf 70 hochdrücken, das Renteneintrittsalter und noch ein soziales Jahr machen, bestimmt haben wir es letztes Mal schon erzählt, dann ist nur noch ein Jahr lang Rentenproblem.
Wer geht denn dann für uns in den Krieg?
Ja, nicht die alten,
wenn die dann schon sterben mit 72.
Nein, die sind dann schon tot. Die schaffen das dann einfach vor der Rente schon.
Die kommen dann direkt ins Massengrab, ohne da vorher erschossen werden zu müssen. Das spart man Munition.
Ja, ökonomisch eine sehr, sehr kluge Entscheidung. So, ich glaube, das haben wir letztes Mal erklärt. Lass uns mal lieber.
Ja. Was haben wir denn noch an tollen Vorschlägen? Die Rente wird abgeschafft.
Pflegestufe. Zahnersatz ist abgeschafft. Das finde ich natürlich gut. Also, wenn wir schon die anderen Brücken nicht reparieren, warum dann die im Mund? Also, das, oder? Zahnersatz braucht man ja auch nicht. Das scheint mir zusammenzuhängen, ganz wichtig,
ja.
Mit dem der Erlaubnis zu Containern. Das war ja immer verboten. Ich weiß nicht, ob das.
Was ist nochmal Containern?
Containern ist so, dass du also hinter dem Supermarkt dann in den Mülltonnen dir das rausholen darfst, wo das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Das ist natürlich bei steigenden Preisen auch schon mal eine humanitäre Maßnahme, aber ja auch. Muss man das im Zusammenhang sehen mit dem Streichen von Zahnersatz, weil, schau mal, wenn du jetzt also so abgelaufene Bananen aus dem Container holst, dann brauchst du ja auch gar keine Zähne. Zwei fliegen mit einer Klappe.
Das erinnert mich an meine Kindheit, da fuhr so ein Tante Emma Laden im Auto rum und hat dann immer auch bestimmte Produkte besonders beworben, unter anderem Oma Lutschbirnen. Kennst du das?
Nee. Was ist das?
Ja, das waren Früchte, die man ohne Zähne konsumieren konnte. Oma Lutschbirnen. Unsere Zuschauer werden das kennen.
Ja, Oma Lutschbirne. Okay,
das geht jetzt zurück als sozialpolitische Maßnahme der SPD, das Container mit erlaubt.
Ja, das ist eine Win-Win-Situation. Ja, ihr habt keine Zähne mehr, aber nein, ihr braucht auch keine mehr. Guck, hast du also irgendwie doppelt gespart. Ich glaube, man sollte eigentlich bei den Containern auch noch ein bisschen Geld nehmen, aber. Ich kann mich da nicht durchsetzen.
Das sind tolle Aussichten. Die Menschen feiern das begeistert. Ich glaube, die Menschen, die das schlecht finden, haben aber nichts dagegen, dass wir Gelder aufwenden, um die Ukraine zu verteidigen, oder?
Offenkundig, nee, weiß ich nicht. Also die Menschen, die das entscheiden, haben nichts dagegen. Die daran verdienen, haben auch nichts dagegen.
Ich denke jetzt so an die Wählenden.
Ja, da bin ich immer gar nicht so sicher. Sie wissen, glaube ich, nicht, was sie machen sollen. Also ihren Unmut, den lassen sie dann ja schon deutlich raushängen, wie wir mit Herrn Merz feststellen, dass sie das alles nicht mögen. Hm. Aber sie werden sich jetzt sicherlich auch einreden lassen, das liege ja nur an ihrer eigenen miesepetrigen Laune, dass wir die ganzen Probleme haben. Meinst du, die wollen das? Die wollen Krieg?
Die wollen Krieg, sind aber nicht dafür bereit, ihre soziale Hängematte aufzugeben. Und okay. Das finde ich scheinheilig. Mhm.
Wer sind denn die? Also die Alten wollen, dass die Jungen in den Krieg gehen, damit die Alten in der Hängematte bleiben können, oder?
Nein. Die Alten wollen, dass die Jungen in den Krieg gehen, um Deutschlands Werte zu verteidigen und stellen keinen Zusammenhang her zwischen hohen Rüstungsausgaben und Sozialkürzungen. Also in Frankreich, glaube ich, gehen die Leute ein bisschen auf die Straße.
Ja.
Und missbilligen die Einschnitte ins soziale Netz. Aber hier, glaube ich, ist es so, dass die Leute eher auf die Straße gingen, wenn wir die Ukraine-Hilfen einstellen würden. Die, das möchte ich auch nochmal betonen, natürlich bitter nötig sind.
Die Ukraine-Hilfen, ja, unbedingt. Stimmt, das könnte hier anders sein als anderswo. Das ist ja auch der Knut Kiesewetter, über den müssen wir dann ja sprechen. Das ist ja, der hat ja auch
heißt
damals.
Ist der wirklich Knut?
Ja, der heißt Knut. Der ist schon ganz lange im Geschäft. Ich erinnere mich gut, der hat 1969 schon aufgetreten mit seinem Programm. Knuts kaputte Witzekiste war das damals, das Album. Es ist tatsächlich so. Eigentlich war Knut aber früher und ist bestimmt immer noch.
Eisbär im Berliner Zoo.
Jazzmusiker.
Ach so.
Ja. Habe ich gut gemacht. Nein, es ist so. Es ist schon sehr norddeutsch. Ich weiß nicht,
ob der den
Knut Junior, der im Bundestag ist, ob das.
Sein Sohn Roderich.
Ob das sein Sohn ist, oder. Aber auch großes Comedy- und Witztalent, oder?
Was hat er denn gesagt?
Naja, dass der jetzt. Wir wollen jetzt mal den Spannungsfall ausrufen. Ich habe erst gedacht, seit wann ist der denn jetzt Klimapolitiker? Weil das heißt doch Spannungsabfall. Wenn Dunkelflaute und Hellbrise, weißt du? Also das Licht ausgeht. Aber der meinte ja was anderes.
Er meinte so eine Art Kriegszustand.
Mhm. Also nicht mehr Frieden, aber auch noch nicht Krieg, wie sein Freund.
Ein bisschen schwanger.
Ja.
Das ist so, wenn du beim Schwangerschaftstest 1,5 Striche hast. Dann hast du den Spannungsfall.
Habe ich jetzt lange nicht gemacht, weil das ist der Covid-Test.
In unserem Alter reicht ja, wenn man einen Strich hat. Die haben ihn ja vereinfacht.
Ja, weil das heißt was? Sie leben noch, ja. sind nicht schwanger. Nee, doch, vielleicht. Gut, zurück zu Knut.
Der Spannungsfall.
Ja, der Spannungsfall. Was heißt denn das? Also wir sind dann, das hast du mir dann erklärt, das ist gar nicht, heißt gar nicht, dass das Licht ausgeht, sondern das ist fast schon Kriegsfall.
Da können die jetzt ohne weiteres den Lockdown verhängen und Grundrechte einschränken, insbesondere das Recht auf Kriegsdienstverweigerung gilt ja nur in Friedenszeiten. Das wissen ja die wenigsten. Im Kriegsfall ist das ja null und nichtig.
So wie es
das ist so wie mit den Grundrechten, die gelten in Schönwetterzeiten der Demokratie. In dem Moment, wo es Stress gibt, sind die ja unter jeder Bedingung nur unter Vorbehalt zu betrachten. Das heißt, sie können sofort alle Wehrpflichtigen und sie können die Wehrpflicht einführen und alle Leute einziehen, auch die Kriegsdienstverweigerinnen.
Ja, okay. Wusste ich auch nicht. Also das heißt, in dem Moment, wo man begründet sagen möchte, ich möchte aber auf keinen schießen, dann darf man das nicht. Also alle Wehrpflichtigen heißt?
Alle sind Wehrpflichtige und auch die anderen werden gezogen.
Okay.
Du hattest ja schon, man kann sich ja im Bereich der Minensuche engagieren, hattest du ja schon mal ausgeführt, oder?
Das wäre was für mich, also für dich wahrscheinlich auch, weil ich bin ja stark kurzsichtig, da kann man schon noch als Minensuchgerät tätig werden. Also für die Schreibstube wird es wohl auch nicht reichen, jedenfalls nicht ohne Brille oder Linsen. Aber so nach Minentasten, das kann ja auch ein Blinder.
Aber ich finde es schon bemerkenswert, wie die uns einstimmen auf den Krieg. Wobei, ehrlich gesagt, wir sind doch schon im Krieg. Machen wir uns doch nichts vor. Putin lässt jetzt seine Drohne über den FKK-Stränden in Portugal kreisen. Hast du gesehen, wie ein Balder darauf reagiert hat?
Nee.
Ja, dem Scherz geht her, er würde damit aufhören. Jetzt, also wenn das im Westen so stören würde, würde er es lassen. Ja. Und er hat dann im Ernst gesagt, ich glaube, es wären eher UFO-Freaks, die sich darum kümmern würden. Und wenn er mal ganz ehrlich sein sollte, er hätte gar keine Drohne, die von hier bis Portugal fliegt. Also von Russland.
Das wäre eine der Fragen, die ich dazu gehabt hätte. Die andere wäre, ob du dich da einfach verflogen hast, so als Amateurpilot oder sowas mit diesen Dingern.
Ich habe jetzt ja eine zum Geburtstag bekommen, tatsächlich von meinen Kindern.
Ja, und unmittelbar.
Das ist ja gar nicht so unaufwendig. Man muss sich ja registrieren lassen als Pilot. Mhm. Du musst so eine Kennmarke aufkleben auf die Drohne, also letztendlich.
Ja, aber unmittelbar danach haben diese Zwischenfälle auch angefangen. Das heißt, erstmal wurden die über Münster gesehen, dann Segelflugplatz Habenholm, das ist hier um die Ecke, und dann kam Kopenhagen. Ich weiß zwar nicht, wie du diese Reichweite hingekriegt hast, aber ich bin sicher, dass du einfach gesagt hast, ich sehe die nicht mehr, die kommt bestimmt irgendwann zurück.
Ja, ich suche die auch. Wenn jemand findet, bitte zurückschicken an mich oder an B&B schreiben. Hm.
Ja, was passiert? Du hast ja Glück gehabt, dass sie so weit gekommen ist. Bis Kopenhagen. Weil es ist ja jetzt in dieser Selektivwahrnehmung, es werden ja überall Leute verhaftet,
ja,
an den Flughäfen, also von Norwegen bis Schweden bis wahrscheinlich Uruguay, weil sie in der Nähe von Flugverbotszonen ihre Drohnen aufsteigen lassen.
Das wurde mir auch direkt mitgeteilt. Ich wohne in der Nähe eines Militärflughafens, dass ich in einer ernsthaft. Ja. Vielleicht liegt das gar nicht daran, dass die Drohnen so nah an die Flughäfen kommen, sondern dass die Flugverbotszonen sich einfach über die ganze Nation ausgeweitet haben.
Mhm. Und die haben diese Flugverbotszone über dein Haus ausgeweitet. Und das,
ja,
das Ding gar nicht
haben die wirklich?
Ja, aber das ist, was Ben Putin darüber Scherze macht, wir können das ja auch. Also es passiert wahrscheinlich jetzt, weil wir jetzt hingucken, es ist wie mit Coronaviren, also plötzlich überall Zwischenfälle.
So ein PCR-Test für Drohnen.
Ja, ja, guck mal, da schon wieder. Der Russe hat schon wieder in Spanien irgendwie seine Handtücher auf den Liegen abgeworfen mit seinen verdammten Drohnen. Und aber da hast du mir was erklärt, wenn du jetzt schon Putin zitierst, weil ich ja auch Lavrov zugehört habe. Du hast das auch mitbekommen, also jetzt zu dieser ganzen Kriegs- und so weiter und Drohnensituation. Lavrov hat ja die europäischen Führer als, Zitat, erbärmliche Degenerierte bezeichnet, die die Last der Verantwortung nicht tragen können. Ich muss mal auf den Zettel gucken, also für ernsthafte Angelegenheiten. Und die Europäer sind größtenteils träge und verweichlicht, wollen nicht für gemeinsame Ideale sogar ihr eigenes Land kämpfen. Und die das Einzige, was er einräumt, ist, dass die eine gewisse Gefahr eines verhängnisvollen Zufalls besteht, weil halt reichlich hyperaktive, verrückte Idioten unterwegs sind. Ich denke, er meinte Knut Kiesewetter. Was du und ich aber ja beruhigend fanden, wir sprachen ja kurz über Lavrovs Einschätzung, war die Aussage, Russland braucht keinen Krieg mit irgendjemand, auch nicht dem frigiden alten Europa, weil, da gibt es nichts zu holen, Wirtschaft ist schwach und von den USA abhängig, Kultur verfällt kläglich, Europa verliert seine Identität, indem es sich in aggressiver Migration auflöst. Das, hast du mir erklärt,
ja,
ist Ausweis eines Geniestreichs.
Genau. Das wollte ich nämlich sagen. Das wirkt ja auf den ersten Blick so, als wären wir hier Versager. Mhm. Im Grunde war das eine friedenssichernde Maßnahme. Wir haben uns als Angriffsziel so unattraktiv gemacht durch diese ganzen Maßnahmen, dass wir damit auf Dauer den Weltfrieden gesichert haben.
Ja, und unser eigenes Überleben. Also
das ist, wenn du so ein Beutetier bist von so einem großen Raubtier und du zerrupfst dann selber dein Fell und siehst ganz räudig aus, dass der überhaupt keinen Appetit mehr auf dich hat. Sagt dann der Säbelzahntiger, bah, nee, den beiß ich nicht rein, da mache ich mir nur die Zähne dran schmutzig. So ist das auch.
Mhm. Und das habe ich im ersten Moment tatsächlich nicht verstanden. Also du hast mir das erklärt, zum Glück. Wir haben ja häufiger schon gesagt, was sollen denn die Russen hier? Und
ja.
Hier gibt es ja nur, was gibt es denn hier zu holen? Also Rentner und Einhörner und Leute mit Plüschkostümen.
Und Genderbeauftragte und Klimaveränderungsmanager.
Ja, aber das nützt ja nichts, dass wir das sagen. Es ist ja jetzt zum Glück auch dort angekommen, dass das allerletzte Land auf der Welt, das man angreifen wollen würde, ist Deutschland.
Ja, dann können wir eigentlich jetzt mit dem Scheiß ja auch aufhören und anfangen anständig zu leben, oder?
Das ist jetzt die Frage, ja. Warum rüsten wir dann noch weiter auf? Vielleicht müsstest du mir jetzt erklären. Also eigentlich können wir es lassen. Es sei denn, wir planen noch irgendwas Heimtückisches. Hm. Aber das wollen wir ja jetzt gar nicht ausplaudern, Herr Lavrov.
Nee, der guckt ja auch unsere Sendung.
Ja, der guckt immer zu, lässt sich das übersetzen. Liebe Grüße. Ja. Nein, das wollen wir alles so gar nicht irgendwie gar nicht so stehen.
Ich habe noch gute Meldungen, wir müssen ja ein bisschen aktuell sein. Ja. Also zum einen hat ja die Hamas einen Anschlag auf das Münchner Oktoberfest verhindert. Hast du mitbekommen? Am Donnerstag?
Nee, habe ich jetzt nicht gedacht, das wäre die Polizei, aber du sagst, die Hamas war das, ja.
Ja.
Mhm. Ja, dann ist ja gut.
Und zum Zweiten, das hat mich total begeistert, der Papst will die Antifa als eigenen Staat anerkennen.
Mhm. Ich habe daran keine Zweifel. Wenn du mir irgendwas erzählst, glaube ich das sofort. Ja. Also, ja, setzt der Papst dann auch so kleine Schiffflotten ein, um die Antifa zu versorgen mit Lebensmitteln? Oder?
Genau.
Das meinst du? Okay, verstehe. Greta Thunberg im Auftrag des Vatikan unterwegs, um die Antifa zu verteidigen.
Und der Vatikanstaat hat eine diplomatische Beziehung mit Nancy Faeser aufgenommen.
Ah ja. Dann kann uns ja nichts mehr passieren. Okay, hast du noch mehr Fake News?
Wie war das? Was heißt Fake News?
Hast du vorhin gesagt? Desinformationsakteur. Akteur. Ja.
Was habe ich denn noch? Ja, ich habe gute Nachrichten für die Freunde von Folklore und Brauchtum. Du kennst das selber, man möchte abends nach Hause, so im November, und auf einmal latschen da so Kinder mit Warnwesten und seltsamer Beleuchtung rum und du möchtest Gas geben und die alle plattfahren. Wirst aber aufgehalten von so irgendwelchen besorgten Eltern, die sagen, hier ist St. Martinszug, sie müssen jetzt mal 5 Minuten warten. Das ist eines der größten Verkehrshindernisse in Deutschland überhaupt, ist ja der St. Martinszug. Aber damit hat es jetzt endlich ein Ende.
Ach Gott sei Dank. Wie kommt's?
Oder? Ja, ist es bei euch im Norden auch so lästig, diese St. Martinszüge?
Hier habe ich das überhaupt gar nicht, noch nie gesehen, aber bestimmt gibt's oder gab es das hier auch? Ich erinnere mich.
Bei uns im Rheinland ist es permanent, da ist mal so ein Idiot auf dem weißen Pferd, der wie seinen Mantel durchschneidet und die Kinder kriegen dann irgendwelche Wegmänner.
Mhm. Ja, das war,
du, aber das gibt es jetzt nicht mehr. Lästig,
das gibt, warum denn nicht? Religiöse Gründe? Ist verboten?
Ja, ist nicht halal, glaube ich. Nee, der Punkt ist, glaube ich, der. Die einzelnen Veranstalter können sich die Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr leisten, weil es reicht nicht mehr aus, irgendwie einen Vater mit Warnweste, wie ich das früher mal gemacht habe, zur Absperrung von Straßen und zur Regelung des Verkehrs aufzustellen, sondern so ein St. Martinszug ist ja ein willkommenes Terrorziel. Und deshalb braucht man da so komische Merkel-Poller und Betonklötze zur Absicherung des Zugweges, und das können sich die kleinen Vereine nicht leisten und sagen deshalb die Züge ab.
Ja, nicht gut. Oder das ist doch gut. Das
ich finde schon, ja, weil diese ganzen Verkehrshindernisse durch diese Züge, die entfallen ja dann im November, und das bringt die Wirtschaft voran.
Aber das würde auch heißen, wenn wir alles absagen, könnten wir uns diese Betonpoller sparen und das würde wieder alles ein bisschen schöner werden, oder? Die Städte, wenn wir gar nicht mehr rausgehen.
Wenn wir nicht mehr rausgehen, sind die Städte am schönsten.
Na, herrlich, die Lösung. Was auch bedeutet, wir verzichten ganz auf Weihnachtsmärkte, oder?
Selbstverständlich. Wir verzichten auch auf das Weihnachtsfest selber, aber wir überweisen trotzdem unsere Geschenkausgaben an die Industrie. Aber wir schenken uns so Waffengutscheine. Das kennen Sie auch, dass Leute sagen so, ach, du hast schon alles, ich schenke dir jetzt mal irgendwie so einen Gutschein für Greenpeace oder für den BUND. Jetzt kann man Rheinmetall-Gutscheine verschenken.
Das ist dann eine Spende oder kriege ich da irgendwas dann für
meinen Gutschein? Ja, du kriegst das gute Gefühl, beigetragen zu haben zum europäischen Frieden. Haben wir uns auch im Shop?
Ja, mach mal. Du verkaufst immer so Sachen im Shop, und ich muss die dann einpacken. Und was denn diesmal?
Ja, diese Gutscheine. Du kaufst halt so.
Der so den Rheinmetall Black Friday.
Sag mal, findest du nicht auch, dass die Zeit total schnelllebig geworden ist und kurzatmig?
Die Zeit? Ja, weil
man erinnert sich gar nicht mal an die Nachrichten von vorgestern.
Ja, das liegt aber bestimmt nur an unserem Alter und daran, dass wir nicht mehr so richtig beisammen sind, du und ich, oder?
Kennst du noch Captain Kirk von der USS Enterprise?
Ja, natürlich.
Hab ich bestanden. Ist ja bei einem Attentat in einem Schusswaffenvorfall ums Leben gekommen.
Ja, mir kannst du sowas erzählen.
Und das ist völlig vergessen.
Der Charlie T. Kirk, dass der ungefähr.
Ist doch, hat sich schon wieder komplett.
Ja, das ist ja, glaube ich, aber auch Teil des Programms. Du könntest ja aufhören, diese Nachrichten zu lesen. Dann würdest du das ja alles gar nicht mitbekommen.
Wieder dann muss ich es jetzt gar nicht vergessen.
Nee, eben. Jetzt wüsstest du gar nicht, wer das ist, also Captain Kirk. Also würdest dich erinnern an deine Jugend, aber nicht diesen anderen. Meinst du, das hat Methode?
Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte nur sagen, dass mir die Tränen gekommen sind, als seine Frau dem Täter verziehen hat. Und ich dachte, wow, was für eine entwaffnende Geste. Während die eine Seite sprachlich eine große Gruppe der Menschheit zum Abschuss freigibt, wird hier verziehen. Das hat mich überzeugt. Mhm. Aber davon ist ja nichts mehr übrig geblieben.
Also die Spaltung ist übrig geblieben.
Ach so.
Also zumindest hier bekommt man es sicherlich nicht mehr so mit, aber bei unseren vereinigten Freunden in den Staaten ist es doch wirksamer Beitrag zur Spaltung der Gesellschaft.
Also man weiß zwar nicht mehr warum, aber man spaltet sich.
Ja, also dass man zumindest dann doch jetzt in Vorbereitung von irgendwelchen Bürgerkriegen, du hast ja auch mitbekommen, dass der Herr Trump oder wie er heißt, so die Innenstädte jetzt schon mal so testweise der Armee Obhut übergibt, da hat das doch funktioniert mit der Spaltung.
Und er hat sich ja rührend um das Gesundheitssystem gekümmert, indem er die pharmazeutischen Produkte in ihrem Preis gesenkt hat. Mhm.
Ganz wichtig, auch für uns, die Meldung. Also wir haben uns alle gefreut, dass er den Pfizer-Chef, Herrn Burla, der ja hier immer noch so angegriffen wird wegen seines Verhältnisses mit Frau von der Leyen, zu Frau von der Leyen.
Die hatten was mit?
Nein, die hatten nur SMS. Die hatten SMS.
Telefonsex?
Nein. Ja, nur Sexting oder so. Wo waren wir? Achso, der Herr Burla ist im Weißen Haus sehr gelobt worden für seine Heldentaten als Chef von Pfizer. Da werden jetzt 70 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt dafür, dass Pfizer vorangeht. Wie heißt das Programm? Ich habe es vergessen. Trump RX oder so, ne? Tatsächlich, die Pharma-Plattform heißt Trump RX, ja.
Ja, wenn das der Robert Kennedy erfährt, der wird sich nicht dazwischen kloppen.
Na, er stand daneben und hat sich gefreut, weil natürlich, das ist ja ein Deal. Also Trump hat es wieder geschafft.
Er wird nicht erschossen und dafür kann Bola Amerika ausschlagen.
Kennedy wird nicht erschossen und Trump hat einen Deal gemacht, was er ja immer will. Also die Amerikaner kommen jetzt ein bisschen billiger weg bei den Medikamenten. Ich könnte mir vorstellen, dass Pfizer...
Ich finde das gut. Wenn schon tot gespritzt, dann wenigstens nicht so teuer.
Nicht so teuer, genau. Dann wenigstens billig. Bei uns wird es weiterhin mit dem Totspritzen teuer. Ich gehe davon aus, dass Pfizer hier dann den vollen Preis nimmt oder ein bisschen mehr. Ich habe noch zwei Dinge gehören, glaube ich, dazu. Also nur mal anekdotisch, das CDC, das ist ja die Zentrale für Disease Control in den USA, musste ja vorgestern dann einräumen, dass man im letzten Jahr in den eigenen Laboren ein immunabwehrflüchtendes Virus entwickelt hat. Eine Vogelgrippenabart, Unterart. Das fand ich ganz interessant. Also natürlich nur aus wissenschaftlichem Interesse. Womit, glaube ich, auch die Frage beantwortet ist, was demnächst auf uns zukommt. Gleichzeitig, auch das hatte ich dir schon mal im Vorfeld gesagt, neben dieser, also die Positionen sind so gut besetzt jetzt, ne? Also die Pharmaindustrie ist fest im Sattel, Herr Trump und Herr Kennedy sind mit im Boot grundsätzlich bei mRNA als Wunderwaffe. Willis Fabriken sind fertig, die Viren sind fertig, auch so fies, wie sie sein sollen. Und was wir jetzt noch brauchen, ist das, was Peter Hotez und Michael Mann gemeinsam vorlegen als Buch. Nämlich, also Hotez ist Virologe, hochdekoriert, und Herr Mann hat die Hockey-Stick-Kurve, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, mal irgendwann in die Welt gesetzt. Mhm. Die Erderwärmung, wie schnell die fortschreitet, das war so zu Zeiten von Al Gore. Auch hochdekoriert. Die beiden haben sich jetzt zusammengetan und ein Buch geschrieben, in dem sie energisch fordern das Verbot von Antiwissenschaft. Weil wenn wir Antiwissenschaft weiter zulassen, also Desinformationsagenten in Sachen Gesundheit und Klima, dann werden wir alle sterben. Das heißt, es muss unterbunden werden, zensiert werden. Alles, was nicht der Wahrheit entspricht, alles, was nicht, also wer die Existenz von Pandemien oder tödlichen Klimasituationen leugnet, wird gelöscht und gesperrt, wenn die beiden sich durchsetzen. Davon gehe ich aus. Also das finde ich, ne, einfach mal, sind ja auch intelligente Menschen, wir ja auch. Also das finde ich eigentlich jetzt, die sind eigentlich fast alle Felder besetzt, die wir brauchen. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist dieser Strafmechanismus. Also dass man über das Zensieren hinaus dann eben auch Strafen durchsetzen kann.
Das ist ja so wie mit der Abschaffung der AfD, dass man die Wähler damit ja noch nicht beseitigt hat. Das heißt, wenn man jemanden, der Desinformationsagent ist, an seiner Äußerung hindert, hat man ihn damit ja noch längst nicht vernichtet. Mhm. Könnte man in dem Zusammenhang nicht auch sowas wie eine digitale ID einführen?
Ja, es wäre ausgesprochen praktisch, oder? Wenn man dann sagt, dass wenn du das machst, Matthias, du Wissenschaftler, uns betrifft das ja nicht. Wir sind ja gar
nicht Satiriker.
Wir sind Satiriker, wir dürfen ja alles. Aber wären wir jetzt auch so in der Wissenschaft, dann könnte man uns natürlich die Mittel kürzen. Das war ja bisher schon so. Ah, demnächst kann man uns dann auch zum Schweigen bringen, zumindest in den sozialen Medien. Aber wir wären ja noch nicht so ganz aus dem Verkehr gezogen. Und ich denke, das erreicht man über die EID. In der Schweiz, glaube ich, gerade mit demokratischem Bürgerentscheid angenommen worden ist.
Ernsthaft?
Ja, mit 50,4%. So viel
also eine grandiose Mehrheit.
So viel zur direkten Demokratie. Wenn man sagt, ja, wir wollen die EID. Und wenn man dann das verbindet mit noch deinem Kontostand, und dann ist der Wissenschaftler, der vorher nur von der Uni geflogen ist, einfach abgeschnitten von der, ganz abgeschnitten von der Kommunikation.
Das heißt, der muss gar nicht erst ein Plagiat untergeschoben bekommen, damit er von der Uni gekündigt werden kann, wie Ulrike Giro, sondern...
Ja, nee, es geht sogar noch weiter für den und vielleicht sogar für Satiriker, wer weiß, dass man sagt, also so unbotmäßiges, gefährliches Verhalten, früher war das also ohne Maske im Supermarkt, das ist also heute Meinungsverschiedenheit betonen. Das wird sanktioniert und bestraft. Und deswegen kann ich und können wir nur noch mal betonen, es geht in Zukunft beim Preppen, gerade für Antiwissenschaftler und Antisatiriker, geht es beim Preppen nicht nur um den Kriegsfall, sondern auch um den Fall, dass wir aus dem Verkehr gezogen werden.
Also die Popokalypse wird zum Privatereignis?
Mhm. Ja. Kommt sehr konkret auf deinem nicht mehr funktionierenden Konto, in deinem nicht mehr funktionierenden Auto, das dich nicht mehr irgendwo hinfahren lässt, an, dass du einfach, also ich halte das für ein Todesurteil.
Da fällt mir ein ähnlicher Fall ein, nämlich ein Journalist, der auf der Sanktionsliste der EU steht, in Deutschland lebt, aber keine Bank mehr hat, seiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen darf. Aber eben auch laut Sanktionsgesetzgebung in Deutschland nicht mehr Sozialleistung des Staates annehmen darf, weil die Unterstützung von sanktionsbewährten Menschen durch andere ist verboten. Das heißt, der deutsche Staat würde sich strafbar machen, wenn er diesen Menschen Bürgergeld zahlen würde. Das ist doch ein Todesurteil.
Mhm. Mhm. Ja, da sollten wir vielleicht auch nochmal Herrn Röper und Frau Lipp erwähnen.
Mhm.
Also nur mal am Rande, falls das noch jemand interessiert. Das ist ja egal, so diese Defätisten immer. Da hat ja zumindest eine Anwältin gesagt, dann muss ich jetzt mal Geld sammeln, um wenigstens mal einen Prozess zu führen, dass die von allen Mitteln abgeschnittenen Journalisten im Ausland wieder an ihre Konten kommen. Das Konto, auf dem Geld gesammelt werden sollte, ist jetzt gekündigt worden. Also es besteht nicht mal mehr die Möglichkeit für Sympathisanten oder tatsächliche Freunde des Rechtsstaates, dann die Mittel für einen Prozess anzunehmen.
Aber der Rechtsstaat selber davon ist nicht tangiert, weil alle Rechtsmöglichkeiten stehen den Menschen offen. Sie können sie sich halt nur nicht leisten.
Ja, genau. Und es kann
das ist ja nur wirklich nur deren Problem. Also
ja, auch wenn sie dann ungeduldig werden oder so, wenn das dann
genau oder verhungern unterwegs.
Ja, kann
ja auch oder, sein.
Ja, sowas. Also
da können wir ja dann nichts für.
Es dauert halt auch manchmal, Matthias. Bis dann immer was entschieden wird oder angenommen oder auch nicht angenommen wird. Das haben wir ja auch bei der eben angesprochenen Frau Ulrike. Das wird jetzt ja wieder nochmal 15 Instanzen weitergehen. Das muss man sich ja auch leisten können.
Ja.
Das alles.
Ja, man kann ja auch direkt Harakiri begehen, dann hat man das nicht nötig. Aber zum Thema Journalismus, du hast mich auf einen brillanten Geografen hingewiesen, der mir die politischen Himmelsrichtungen nochmal neu verständlich gemacht hat, Thilo Jung.
Ja. Wir dachten beide, es ist ein Scherz, aber es ist wichtig, dass wir das richtig verstehen und auch...
Gerade am Tag der Deutschen Einheit.
Gerade am Tag der Deutschen Einheit, die DDR war rechts, ist die Aussage von Thilo Jung, unserem hervorragendsten Denker, nachdem Robert hier weg ist. Ich darf das zitieren, oder?
Ja, bitte.
Also aus heutiger Sicht war die DDR rechts. Eine Diktatur ist immer rechts. Links bedeutet Demokratie, Menschenrechte und Emanzipation. Hm. Wir merken uns also einfach jetzt, die DDR war rechts. Und wenn wir gegen rechts sind, sind wir gegen Sozialismus. Ist das falsch?
Aber Hitler war doch links, oder?
Ja, das hat doch auch Frau Weidel gesagt. Dass er, das meinte ich.
Mir wird ganz schwindelig. Ich kann mich nicht
mehr erinnern. Die versuchen uns in den Wahnsinn zu treiben. Sie schaffen das. Die schaffen das.
Mein Gott. Also brauche ich erstmal eine Kartoffel.
Nee, komm, wir machen jetzt keine Kartoffeln.
Nicht zu
Kartoffeln. Das habe ich befürchtet. Wenn wir die Kartoffel jetzt auch noch machen und dann noch Workslop und was haben wir noch? Und das grundsätzliche Thema, dann werden wir wahrscheinlich nur noch sappern in einer halben Stunde. Möchtest du Kartoffeln machen?
Nö. Nee, ich möchte lieber über das Fluchtthema sprechen.
Das Fluchtthema. Was ist denn das Fluchtthema?
Dass wir vor Dingen weglaufen.
Ach so, ja.
Von denen wir nur vom Hörensagen wissen und vor lauter Rennen vernachlässigen, uns überhaupt ein Bild davon zu machen, wovor wir da wegrennen.
Mhm. Ja.
Dir war nämlich was aufgefallen.
Na, ich will mal versuchen, das Fluchtthema, also die These steht dann gleich im Raum. Ich will mal so ausholen dürfen, wie ich drauf komme. Also ich habe mit meinen doofen ehemaligen Bekannten das Problem, das also, da habe ich ja relativ viele, da kann man dann Depp abkürzen als Plural, die so Realitätsverlust im Endstadium in meinen Augen haben und mich dann einfach frage, warum das so ist, woher das kommt und woher diese Defizite kommen. Ja? Gestatte, dass ich das soweit beschreibe, weil ich immer gedacht habe, das ist so ein Basisprinzip in deinem und meinem wahrscheinlich jedem Leben, dass man eine Situation einschätzt, egal was, und sich dann für irgendeine Handlung entscheidet. Ist das so trivial, das klingt? Also das, meist, ich hatte diesen Vergleich, ich vergleiche hier immer gerne mit aus der Tierwelt, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt vor einem Eisbär oder einem Kühlschrank stehe, im Halbdunkel, weil das eine heißt, ich sollte weglaufen, das andere heißt, ich sollte mir ein Bier nehmen. Ja, also die Einschätzung, in welcher Situation befinde ich mich und was ist die richtige Handlung? Das kriegen diese Menschen nicht mehr hin.
Ist ja ein Überlebensprinzip der Menschheit schlechthin gewesen,
ja,
dass man sich klar wird, in welcher Situation bin ich und welches Verhalten ist angemessen. Das meinst du?
Genau. Und man macht es aber doch dann auch so, wenn man jetzt aus Versehen dann in die Brust des Eisbärs greift, würde man seine Entscheidung korrigieren und sagen, vielleicht laufe ich doch lieber. wenn man wegläuft und immer wieder ins Eis einbricht und sich die Füße aufschlitzt, würde man doch mal zurückgucken, ist das wirklich ein Eisbär oder ist das ein Kühlschrank? Das gehört für mich dazu. Das ist so ein wissenschaftlicher Ansatz. Oder so ein förmlich aufgeklärter Ansatz.
Mich klingt jetzt ein bisschen nach Antiwissenschaft, aber ich halte mich mal noch zurück.
Naja, komm, also das ist schon, dass man dann seine eigene Entscheidung immer wieder überprüft.
Ja.
Das habe ich so gelernt.
Also ja.
In jungen Jahren, dass man dann auch versucht, mal was zu falsifizieren, also ein Experiment macht, ob der Kühlschrank sich bewegt. Und
der Haare hat.
Ja, seine eigene These. Es handelt sich um einen Eisbären, auf die Probe stellt, indem man mal dran zupft, ob Haare abkommen. Weißt du, wo ich hin will? Ja, ich hoffe. Also ich hoffe, du kannst mir
noch folgen. Was hat das denn mit uns heute zu tun? Das ist doch selbstverständlich, was du gerade beschreibst.
Nein, ich habe bei den Deppen das Gefühl, dass sie das nicht machen. Also, dass da etwas fehlt, dass man einfach dieses, die Entscheidung, ja, das ist jetzt ein Eisbär, ich laufe, auch wenn mir die Füße bluten und ich langsam erfriere, dass an keiner Stelle mehr zurückgeblickt wird, war meine, ist die Prämisse richtig und ist die Entscheidung richtig? Obwohl es fraglos ist, und das ist bei fast allen Dingen, die uns betreffen, von Klima bis Krieg bis Viren.
Putin, Rechtsextremismus, Osama bin Laden.
Ja, aber gerade bei den großen Themen, dass man sagt, es ist fraglos schmerzhaft, so wie weglaufen vom Kühlschrank mit nackten Füßen über Eissplitter, waren auch unsere Entscheidungen also wegen der Pandemie, uns einzusperren, die Wirtschaft zu schrotten, eine Spaltung mitten durch die Familien zuzulassen, ausgesprochen schmerzhaft für uns. Das gilt auch für die Aufrüstung, die wir jetzt betreiben. Da fehlen uns dann eben die Brücken im Kiefer. Was haben wir noch? Drittes Thema.
Klima.
Klimakrieg.
Virus.
Ja.
Ja. Kampf gegen Recht.
Auch Klima. Also, dass du sagst, wir haben ja irgendwann mal beschlossen, dass die Welt zerglüht und wir alle bei 50 Grad im Winter in der Küche schmelzen, wenn wir jetzt nicht sofort handeln. Also Unmengen Windräder aufstellen. Atomkraftwerke wegsprengen und so weiter. Es fehlt mir bei den früher angeblich intelligenten Mitmenschen die Überprüfung der Grundannahme, also ob meine Einschätzung der Prämisse richtig ist und mein Verhalten dann auch richtig ist oder wahr.
Kann es sein, dass da noch ein psychologisches Moment dazu kommt? Das heißt, je schmerzhafter die Maßnahmen sind, die ich ergriffen habe, um ein vermeintliches Problem zu lösen, umso weniger bin ich bereit, mich zu vergewissern, ob das Problem überhaupt besteht und die Maßnahmen richtig waren. Ich habe ja schon so viel investiert und so viel Schmerz und Opfer erbracht, dass es dann nicht falsch sein kann, was ich gemacht habe.
Wichtiger Punkt, scheint mir so zu sein. Das eine ist das, was du sagst, psychologisch. Also das kann ja gar nicht falsch gewesen sein.
Weil es hat ja so viel Schmerzen verursacht, das muss richtig gewesen sein.
Ja, das heißt, man kommt da gar nicht mehr ran gedanklich, oder?
Nee.
Erst recht dann nicht. Also wenn man sagt, die Schmerzen und die Folgen, die eingetreten sind durch mein Tun, sind nicht umkehrbar. Also wenn man sagt,
jetzt habe ich die Giftspritze genossen.
Genau, ich habe die Giftspritze genossen.
Also war es richtig, auch wenn es mich umbringt?
Das wäre jetzt die Quintessenz. Also wenn man dann sagt, lieber sterben als aufrichtig sein, ja, dann hast du recht. Aber das ist ja tatsächlich ein schwieriges psychologisches Thema. Die Kinderseelen habe ich ja nun mal zerstört. Ja, ich habe auch dieses Impfzeug jetzt im Blut. Das heißt, ich komme nicht mehr in die Möglichkeit.
Ich habe die Industrie abgewickelt, ich habe die Völkerfreundschaft mit Russland liquidiert, ich habe die Gesellschaft gespalten,
genau.
Ich habe die Muslime diffamiert.
Das heißt, all das will ich nicht sehen, weil es zu schmerzhaft ist. Und es käme dann ja noch hinzu, wenn du dann zurückguckst auf den Punkt, von dem du gestartet bist, dass man auch noch sagen müsste, die Grundannahme war falsch, weil mir nicht genügend Informationen zur Verfügung standen, warum auch immer. Wenn ich die von heute aus richtig bewerte, dann war sogar das schon falsch, das Loslaufen. Das war gar kein Eisbär, das war ein Kühlschrank. Aber psychologisch ist das schwierig, ne?
Und das ist ja nicht nur individualpsychologisch, sondern massenpsychologisch ein Phänomen. Das heißt, wir sind ja noch durch Gruppendruck und Hysterie kollektiv in einen Rausch des Todestriebes versetzt worden.
Ja,
wir haben uns versetzen lassen. Ich meine, das wäre jetzt Verschwörungstheorie, wenn wir jetzt unterstellen würden, dass uns nicht nur die Informationen nicht zur Verfügung standen, sondern dass sie uns nicht zur Verfügung gestellt wurden.
Ja, da müssen wir aber gleich nochmal drauf zurückkommen, bitte, weil ich das für einen Ausweg halte aus unserer Klemme. Also um da gleich hinzukommen, halt das mal fest, bitte, die Idee. Denn davor, es würde uns doch helfen, wenn wir die Fähigkeit zurückerwerben würden, wie auch immer, uns unsere eigenen Fehler einzugestehen. Das ist für mich so eigentlich das Fazit oder der im Kern unseres Gesamtproblems ist, wir halten es offensichtlich nicht aus, zu sagen, das war falsch, das war Mist. Ich weiß, die Hürde ist diesmal hoch bei Pandemie, Krieg und Klima, weil ja in allen drei Fällen ausgerufen worden ist am Anfang, wenn ihr das jetzt nicht so macht, dann müsst ihr sterben. Hier wird ja nicht mit kleinen kleinen Szenarien gearbeitet. Nein. Das sind ja immer ganz, ganz große Dramen, wenn wir das nicht machen. Also wenn wir unsere Kinder nicht opfern, die Alten nicht umbringen und uns alle spritzen,
die lassen, müssen wir alle sterben. Unsere Zukunft aufopfern.
Dann müssen wir alle sterben.
Ja.
Und wenn, wenn wir nicht aufrüsten, dann kommt Putin und erschießt uns alle auf dem Weg zum Atlantik. Es ist ja so. Also man sagt doch immer, das ist euer Untergang. Klar. Das ist euer Untergang. Natürlich sind die Menschen dann in Panik. Und nochmal, mir würde es helfen, wenn man sagt, okay, ihr habt einen großen Fehler gemacht. Dann seid euch selbst nicht zu gram. Guckt euch nochmal die Grundsituation ein, wie hat sich die verändert, was habt ihr falsch gemacht. Seht euren eigenen Fehler ein. Und jetzt, glaube ich...
Darf ich nochmal eine Gefahr nennen, bevor du die Lösung präsentierst? Weil ich ahne ja, dass das ja wieder so rausläuft auf sowas wie, ja, wenn ich das richtig einschätze, dann kann ich mich mit meinem Verhalten ändern. Nein, ich glaube, es ist ja so, dass es noch eine soziale Spaltung gibt. Es gibt ja ein paar Leute, die haben das früher erkannt, haben das so gemacht, wie du es wahrscheinlich fordern wirst. Und tauchen jetzt so als Verkörperung einer Denkalternative auf im öffentlichen Raum und stellen das große Narrativ und diese Eigendynamik in Frage und müssen deshalb liquidiert werden. Weil wenn nicht diese psychologische Dynamik erstmal in Gang gesetzt ist, dann ist ja alles, was das in Frage stellt, ein Feind. Also Friedensbewegung, Klimaleugner, Putin-Freunde.
Ja, aber das
die ist müssen so, getötet werden.
Ja, auf jeden Fall zum Schweigen gebracht, wenn nicht getötet werden. Du hast recht, das ist ja das, was wir über die ganze Zeit jetzt auch schon beobachten.
Eben.
Also ich denke auch, dass es dem einen oder anderen, der auch seine Marmeln beisammen hat, auf einer anderen Seite als unserer schon sehr klar ist, würde das, was wir hier gerade vorschlagen, Resonanz finden, dann wäre das überhaupt gar nicht gut.
Nee.
Und das schließt jetzt das, was du vorhin schon sagtest, wenn man sich klar macht, ich habe mich nicht nur zu schämen, weil ich meine Kinder hinter Masken gesperrt, meine Alten umgebracht und mir im Gift in den Körper habe spritzen lassen. Das möchte ich gar nicht, das möchte ich auch lieber gar nicht wissen, da denke ich nicht drüber nach. Man muss sich dann klar machen, dass dahinter sind Menschen, die dich getäuscht haben. Ich bin da sonst kein großer Freund von Schuldzuweisungen, aber in diesem Fall müsste man dann mal entlastend für einen selbst sagen, ich konnte es aber nicht besser wissen. Ich habe mich ins Boxhorn jagen lassen. Ich habe daraus resultierend große und weitreichende Fehler gemacht. Aber ich würde in diesen Fällen Krieg, Klima, Viren sagen, guck mal, wer das angerichtet hat. Weil das ist ja keine Panik aus irgendwie einer persönlichen Schwäche. Ja? Also, dass man sagt, ja, ich dachte, das ist ein Eisbär.
Ja,
ich
habe den gar nicht gesehen, sondern mir wurde in Nachrichten gesagt, da steht ein Eisbär in deiner Küche.
Ja,
und deshalb bin ich der Sicherheitshalber gar nicht reingegangen.
Genau, deswegen bin ich weggelaufen und laufe immer noch. Das hat so ein bisschen was mit meiner eigenen Schreckhaftigkeit zu tun. Das ist ja nicht der Fall. Also ich würde schon dann auch sagen, macht euch mal klar, diese ganzen Fehler, die ihr gemacht habt, die ihr euch jetzt eingesteht, gehen aber nicht auf eure eigenen Motivationen oder Schwächen zurück. Also ja, natürlich tun wir ein bisschen Asche über unser Haupt, aber es sind doch Menschen, die ein Interesse daran hatten, dass wir und haben, dass wir uns so verhalten.
Ja.
Ja. Du möchtest nicht, dass ich die Menschen entlaste?
Doch, aber ich möchte ein bisschen mit philosophischen Munitionen nochmal darauf schießen, um so eine etwas kriminalistisch militaristische Metaphorik zu bemühen. Nämlich mit dem Begriff der Tugend der Tapferkeit. Mhm. Tapferkeit ist nicht die Furchtlosigkeit, sondern das rechte Wissen um die Gefahr. Das heißt, wenn ich mich verhalten möchte zu einer Situation, kann ich die Gefahr überschätzen, dann bin ich feige. Oder ich kann sie unterschätzen, dann bin ich leichtsinnig. Oder ich kann sie richtig einschätzen und dann bin ich tapfer. Mhm. Und wer sich aber überhaupt nicht einer Gefahrenprüfung unterzieht und einfach wegrennt, ist feige. Mhm. Und versagt damit am Anspruch der Tapferkeit. Ja. Das, finde ich, kann man den Leuten abverlangen. Und dann möchte ich nochmal auf ein juristisches Prinzip verweisen, dass bei jeder politischen Maßnahme in Anschlag gebracht wird. Nämlich, es gibt drei Kriterien, ob die Maßnahmen sinnvoll sind. Nämlich das erste ist, sind sie notwendig? Ist es nötig, eine ganze Generation einzusperren, Schulen zu schließen? Ist es notwendig? Mhm. Zweitens, und zwar immer im Hinblick auf den Fall, der da angeblich als Bedrohung im Raum steht. Das heißt, ich muss erstmal mich dem Sachverhalt nähern und mich vergewissern, was da der Fall ist, bevor ich entscheiden kann, ist es notwendig oder ist es nicht notwendig. Zweites Prüfkriterium, sind die Maßnahmen geeignet? Also ist das, was ich tue, tatsächlich eine Lösung für die dort hervorgerufene Gefahr oder ist es ein ungeeignetes Mittel? Auch das könnte man diskutieren und macht damit ein Feld von Alternativen auf, die uns damals nicht gestattet wurden. Es wurde ja nicht im Rahmen von möglichen Alternativen diskutiert, sondern die Maßnahmen wurden als alternativlos diskutiert, ein Begriff der Bundeskanzlerin Angelina Merkel.
Ja.
Und dann nochmal die Frage, sind sie angemessen? Sind sie ethisch angemessen? Gibt es mildere Maßnahmen, die genauso geeignet sind, die notwendigen Dinge zu erzielen? Auch das alles wurde nicht diskutiert. Das heißt, wir haben nicht nur individuell versagt und wir wurden auch nicht an der Nase rumgeführt, sondern wir haben ganz wesentliche Maßbestimmungen und Kriterien, die zur Rechts- und Diskussionskultur einer politischen aufgeklärten Epoche gehören sollten, in den Wind geschlagen in dieser Zeit und sind einer individuell feige und werden politisch an der Nase rumgeführt.
Ja, das ist alles gut beschrieben, die Vergangenheit. Aber worum es mir geht, ist ja, dass wir nicht in die Aufarbeitung und überhaupt reinkommen können. Also das, was du sagst, ist ja auch gerade im Rückblick, ist es uns doch klar. Man kann ja immer argumentieren, ja, wir wussten es ja damals nicht besser. Das ist ja auch die Linie unserer Anführer, ja. Also egal was, also ob jetzt, demnächst wird man es auch mit Krieg sagen. Wir wussten ja nicht, dass
die Russen... Wir mussten ja davon ausgehen, dass Putin die Drohnen steuert. Das ist ja in seinem Keller im Kreml.
Ja, wir haben halt so aufgerüstet und dann mal erstmal sicherheitshalber auf die geschossen. Wir wussten noch nicht, dass die Oreschniks zurückkommen. Also, das ist ja wie mit unser Kenntnisstand war dann unzureichend. Aber gerade bei der Pandemie ist es doch heute so, dass wir sagen können, im Rückblick, das, was du gerade beschrieben hast, die Maßnahmen waren überzogen, nicht geeignet.
Und vielfach nicht notwendig.
Und genau, nicht notwendig und schädlich. Und das müsste man ja dann auch, wenn man Mut hätte, rückblickend, also Mut und sich auch dem eigenen Fehlverhalten zu stellen, dann würde man das doch aufarbeiten. Da ist doch offensichtlich.
Dann müsste man aber in Kauf nehmen, dass man ein sehr bewährtes Herrschaftsmodell der Phobokratie ersetzen müsste durch sowas wie rechtsstaatlich diskursiv geprägte Demokratie. Und das, ehrlich gesagt, ist mir zu riskant.
Ich finde, das ist maßgeblicher, kann man diesen Gedanken nicht abschließend zerstören. Ich glaube, es ist trotzdem hoffentlich beim einen oder anderen angekommen, was wir meinen. Also du hast recht, wir können nicht, wenn wir die Phobokratie erhalten wollen, als Regierungsform.
Was wir sollten und müssen.
Was wir sollten und müssen, dann können wir uns nicht auf solche Abwege, wie von uns eben skizziert, begeben. Nein. Das würde ja die Grundlage unseres ganzen Seins gefährden, die Angst.
Das würde Demokratie, Sozialstaat und Wissenschaft zerstören.
Ermöglichen, meinst du?
Nee, zerstören.
Wenn wir die Angst abschaffen?
Weil dann Antiwissenschaft aufkäme, Rechtspopulismus.
Das hatte ich
oder vielleicht auch, ich war
jetzt nicht so, genau.
War rechts,
anders,
oder?
Andersrum gedeutet. Wenn wir angstfreier wären, hätten wir vielleicht all diese Dinge, die wir uns...
Stimmt. Vielleicht hast du auch.
Lass uns da nicht rangehen. Lass uns lieber weiter Angst haben, weiter blind weglaufen und nicht mal den... Also bloß nie überprüfen, ob das richtig ist, was wir da machen. Einfach Angst haben. Also immer weiter. Nicht zurückgucken. Ja. Nicht, also so, jedes Tier überprüft das, ob das richtig ist, wegzulaufen vor dem Kühlschrank. Wir nicht.
Du hast gesagt, sogar der Schimmel in deinem Badezimmer ist intelligenter als wir.
Ja, ich finde schon. Also wenn man dann sagt, sogar der guckt. Ich werde hier immer mit Chlor besprüht. Aber wenn dann irgendwann mal was heil bleibt an der Stelle, dann gucke ich mal über meine Schimmelschulter und sage, die Gefahr ist vorüber. Dann kann ich mich da doch wieder ausbreiten. Muss ich mich nicht mehr zurückziehen. Wir schaffen nicht mal mehr das. weil wir offensichtlich so verschossen sind in unserer Angst. Es wäre so einfach. Es ist wirklich, wenn man ein bisschen Mumm hat, zu seinem eigenen Versagen zu stehen und auch mal zu sagen, okay, das war nicht gut. Ich warte bis heute auf viele Anrufe von dämlichen ehemaligen Bekannten, die einfach mal sagen, du hast nicht Unrecht gehabt, was machen wir denn jetzt? Mhm. Aber das wird nicht passieren.
Nein. Wie würdest du dann reagieren? Würdest sagen, ist schon okay, sorry, schwamm drüber?
Nee, ich würde natürlich nicht mal rangehen. Ich würde die Sprachnachricht löschen und sagen, ihr könnt mich alle mal.
Richtig so.
Natürlich doch. Soweit kommt das noch, dass wir hier konstruktiv irgendwas machen. Wir sind Satiriker, Matthias.
Spalten statt versöhnen. Das war das Motto von Johannes Rau, du erinnerst dich.
Ja. Herrlich. Mhm. So, dann geh du mal ein bisschen auf eine Martinsgans oder was gibt es jetzt?
Der dauert ja noch ein bisschen.
Ja, ich kenne mich da nicht aus. Ich
weiß nicht, was du meinst. Ist ja im Monat November ist es erst.
Ja, da kenne ich doch nicht. Du bist derjenige, der dann seine Drohne losschickt und dann eine Gans erschießen lässt und die dann irgendwie, oder erschießt. Kannst du das selber mit der Drohne, oder?
Ich kann Fotos schießen mit der Drohne.
Ja, weil der Putin hat doch solche, die schießen können. Musst du dir mal sowas besorgen im Haus. Mhm. Gut. Dann gehen wir wieder auf deinen Liegestuhl. Und,
ich lege mich in den Regen, ja, genau.
Ja, sehr schön. Und nächste Woche haben wir dann wieder ganz viel Themen. Machen wir nächste Woche was? Ja, ne?
Nee, oder? Ich weiß es gar nicht.
Weiß es auch nicht. Bestimmt. Sonst guck mal in die Termine. Wir freuen uns über jede Form von Zuspruch, Zuwendung und Korrekturen. Wenn jemand gute Erfahrungsberichte zum Own-Phone hat oder Messenger-Diensten, die anders als unsere laufen, dann nehme ich das gerne als Nachricht.
Oh ja.
In die bekannten Kanäle. Naja, du weißt ja, auch Satiriker sind ja vielleicht irgendwann von Abschaltung bedroht. Und das möchte ich nicht so gern. Wir behalten das im Auge.
Auf jeden Fall.
Ich danke dir.
War wieder herrlich heute.
Einen schönen Sonntag und ihr alle da draußen auch.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.